Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl. Herzlich willkommen. Das beherrschende Nachrichtenthema an diesem 6. November 2024 haben wir auch in unserer Region abgefragt. Donald Trump ist der Sieger der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten. RBB-Reporter Markus Latton hat in Berlin lebende US-Amerikaner befragt, wie sie das finden.
Zwischen prächtigen Villen, gut gepflegten Gärten und Einfamilienhäusern liegt in Niederschönhausen das Bard College Berlin. Eine kleine Privathochschule mit einigen hundert Studierenden, an der Fächer wie Politikwissenschaft, Ethik, Kunst und Fremdsprachen angeboten werden. Universitäten gelten auch in den USA politisch vor allem als links. Und so zeigen sich die meisten hier ernüchtert von Donald Trumps Sieg.
Really, really, really not good.
I mean, I think everybody is like deeply, deeply disappointed.
I'm definitely shocked by the election results.
Auch Seiki studiert am Bard College und sagt einerseits, sie hält weder Kamala Harris noch Donald Trump für besonders geeignet, das Land zu führen.
Yeah, I would choose Kamala over Trump for sure. It's very, very scary to think of Trump as being the president. Yeah.
Andererseits sei die Aussicht einer neuen Trump-Regierung furchteinflößend. Und eben deshalb hätte sie die Demokratin Harris im Amt bevorzugt. Bekennende Trump-Wähler sind in einer Stadt wie Berlin schwer zu finden. Nathan Knight, der in Berlin lebt und arbeitet, will geheim halten, für wen er gestimmt hat.
The American people have decided what they wanted, and if you're not happy with it, then maybe you're not happy with democracy. But that's what happened. And that's what I think.
Das amerikanische Volk habe entschieden, was es wolle, und wer damit unzufrieden sei, sei auch mit der Demokratie an sich unzufrieden. Obwohl er nicht sagt, ob er das Kreuz bei Donald Trump gemacht hat, erwartet er von der neuen US-Regierung eine stärkere Wirtschaft und weniger Hilfe für die Ukraine. Owen Burke, der in seinem dritten Jahr am Bard College in Niederschönhausen studiert, findet, die USA haben in den vergangenen Jahren einen Rechtsruck erlebt.
Deutschland und Europa verfolgen das politische Geschehen in den USA sehr genau, vor allem in der Außenpolitik. Ich bin gespannt, ob Deutschland sich von den USA und dieser neuen rechtsextremen Regierung distanziert.
Und so seien viele seiner Bekannten zwar enttäuscht, aber gleichzeitig wenig überrascht vom Sieg des Republikaners. Seine Hoffnung liegt nun bei der Bundesregierung. Die solle sich zu Trumps Politik klar positionieren.
Stimmen von Amerikanern in Berlin nach der Wahl in den USA. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, Dennis Hohloch, steht seit heute vor Gericht. Hintergrund ist eine Gesprächsrunde mit Grundschulkindern im Sommer im Landtag. Da hat Herr Hohloch vor Gruppenvergewaltigungen gewarnt. Mehrere Eltern beschweren sich. Die AfD stellt die Eltern daraufhin im Internet an den Pranger mit Bild und Namen. Dagegen klagt eine Mutter. Seit heute wird der Fall am Landgericht in Potsdam verhandelt. RBB-Reporterin Amelie Ernst jetzt mit der ganzen Geschichte ganz ausführlich.
Der Vorfall im Juli im Potsdamer Landtag hatte schon vor Wochen Schlagzeilen gemacht. Bei einer Gesprächsrunde mit Grundschulkindern hatte AfD-Politiker Dennis Hohloch im Zusammenhang mit Migration von Gruppenvergewaltigungen gesprochen. Das bestreitet diese auch nicht, im Gegenteil.
Ich habe mir kein Fehlverhalten vorzuwerfen, bin immer noch der festen Überzeugung, dass das, was dort vorgefallen ist, völlig verzerrt dargestellt ist. Und ich auch der Meinung bin, dass das ein Thema ist, was selbstverständlich auch im politischen Raum diskutiert wird. Und wenn jemand hier in den Landtag kommt, als Lehrerin und Klasse muss man natürlich damit rechnen, dass man über dieses Thema diskutiert. Weil es natürlich auch ein Thema ist, was an unseren Schulen permanent diskutiert wird. Sie glauben doch wohl nicht, dass das Thema Gruppenvergewaltigung, Ausländergewalt nicht unter den Schülern selbst diskutiert wird.
Nach der Gesprächsrunde regte sich unter den Eltern der Schülerinnen und Schüler allerdings Kritik am AfD-Politiker. Eine Mutter forderte in einer Mail an andere Eltern eine Aufarbeitung der Vorkommnisse. Hohloch erfuhr davon und kritisierte die Frau daraufhin in mehreren Social-Media-Videos und Posts. Auch ihr Foto machte er öffentlich und erwähnte ihre Tochter und deren Schule. Schließlich sei die Frau als Kaffeebetreiberin und Mitglied des Medienrates in Potsdam bekannt, argumentiert Hohloch.
Dementsprechend sehe ich da kein Fehlverhalten und ich bin auch immer noch der Meinung, sie ist eine Person des öffentlichen Lebens. Wir werden sehen, wie das Gericht dann entscheidet.
Zum Gerichtstermin selbst erscheint Hohloch allerdings nicht. Anders als die Klägerin, die erreichen will, dass der AfD-Politiker die Videos und Posts löscht und entsprechende Aussagen über sie unterlässt. Unterstützt wird sie dabei von Anne Brückmann vom Verein Opferperspektive.
Für uns ist es ein Fall von digitaler Gewalt, den wir hier begleiten. Also wir kommen an der Stelle ins Spiel, wo diese Social-Media-Beiträge zu so einer Fundgrube werden für digitale Gewalt. Und es ist unglaublich, was sich da abgespielt hat. Das ging los damit, dass immer mal wieder Leute gesagt haben, das soll doch dieser Frau selber passieren, am besten auch ihrem Kind. Dann finden sich immer wieder Kommentare, wo wohnt die denn eigentlich? Da bräuchte man mal die Adresse. Gut, dass ihr sowas macht. Und das ist ganz wichtig, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Das kann man sich ja vorstellen, was sowas für Leute bedeutet.
Das Argument der AfD und ihrer Anwälte, dass die Frau beruflich bereits öffentlich in Erscheinung getreten ist, lässt Brückmann nicht gelten.
Ich finde, es ist völlig egal, was eine Mutter für einen Beruf hat. Die kam nach Hause und hat von ihrem Kind erfahren, was dieses Kind im Landtag erlebt hat. Dass das wirklich verstört war, zusammen wie viele andere aus der Klasse auch, von dem, was sie da bei dem Landtagsbesuch erlebt haben. Und hat sich dann in einer internen Mail, was auch immer das für eine Öffentlichkeit sein mag, ja an andere Eltern gewandt und gesagt, müsste man da eigentlich nicht was unternehmen, müsste man das nicht eigentlich nachbereiten. Aber die Frau hat ja niemals an irgendeiner Stelle gesagt, sie möchte jetzt öffentlich gegen die AfD auftreten.
Das Gericht lässt allerdings durchblicken, dass es dieser Argumentation eher nicht folgt. Holoch habe das Recht, in den sozialen Medien seine Meinung zum Verhalten der Frau zu äußern. Auch die meisten Dinge, die er über sie sagt, seien Tatsachen und daher nicht angreifbar. Lediglich über die Verwendung ihres Fotos und über die Persönlichkeitsrechte der Tochter will die zweite Zivilkammer noch einmal beraten. AfD-Anwalt Christian Konrad ist zufrieden mit dem Verlauf der Sitzung.
Das Gericht hat heute große Zweifel an der Erfolgswahrscheinlichkeit der Klage geäußert. Und wir sind zuversichtlich, dass die Klage weit überwiegend oder sogar insgesamt abgewiesen wird.
Die endgültige Entscheidung will das Gericht am 27. November verkünden.
Reporterin Amelie Ernst war das aus dem Potsdamer Landgericht. Viel Aufregung heute in Elsterwerda im Landkreis Elbe-Elster, das ist ganz im Süden Brandenburgs. Am Mittag wurde eine 250 Kilo schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ohne Probleme entschärft. RBB-Reporter Gianluca Siska schildert uns den ganzen Tag in Elsterwerda.
Um kurz vor 10 Uhr dröhnen die Sirenen im gesamten Stadtgebiet. Die letzte Warnung vor dem Beginn der Entschärfung der Weltkriegsbombe. Zuvor haben 2700 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Zwei Schulen, ein Kindergarten und mehrere Unternehmen blieben geschlossen. Und die Sperrung der Bundesstraßen 169 und 101 sorgt in Elsterwerda schnell für Staus und stockenden Verkehr. Zu diesem Zeitpunkt ist die Bombe selbst aber mit dem größten aller Fragezeichen versehen, erklärt auch Elsterwerders Bürgermeisterin Anja Heinrich.
Was passiert, wenn es nicht funktioniert, das heißt, wenn gesprengt werden muss? Dann blasen wir heute alles ab und es wird einen neuen Termin geben und wir werden erneut evakuieren müssen. Das wäre für die Stadt schon nochmal ein ganz schöner Schlag.
Nur wenige Meter neben dem Rathaus im Stadtzentrum sind knapp 100 Bürger in einer Notunterkunft untergebracht. Die Stimmung vor Ort ist bei den evakuierten Anwohnern jedoch sehr gelassen.
Ja, wir werden nachher mal raus in die Stadt gehen, mal ein bisschen gucken und dann warten wir einfach ab. In guter Hoffnung.
Also ich bin ziemlich ruhig und entspannt. Also ich denke, ich vertraue in den Einsatzkräften, das wird schon klappen.
Wir warten ab, was jetzt kommt und werden ja sehen, wann wir wieder rein können.
Und dann geht alles ganz schnell. Kurz vor 12 Uhr dröhnen nochmal die Sirenen. Diesmal zur Entwarnung. Die Fliegerbombe amerikanischer Bauart ist entschärft. Bürgermeisterin Anja Heinrich ist mit dem schnellen und reibungslosen Ablauf zufrieden.
Wir haben das in Elsterwerda so noch nicht erlebt und wir sind von Herzen dankbar und wir sind so erleichtert. Es lief alles gut, es lief, kann man so sagen, nach Plan.
Innerhalb von Minuten werden alle Straßensperrungen aufgehoben und die Bürger aus der Notunterkunft können wieder zurück in ihre eigenen vier Wände.
Alles gut gegangen bei der ersten Bombenentschärfung in Elsterwerda. In Südbrandenburg liegt es. Und wo wir gerade bei Hinterlassenschaften aus alten Zeiten sind, derzeit laufen im Norden Brandenburgs die Vorbereitungen für den weiteren Ausbau der Bahnstrecke Angermünde-Stettin. Und da tauchen im Boden immer wieder Überraschungen auf. In Kasekow zum Beispiel, bei Garz an der Oder. Dort haben Archäologen am Dorfrand mehrere Gräber aus der Jungsteinzeit gefunden. RBB-Reporter Ricardo Wittig war dabei, als die Knochen geborgen wurden.
Millimeter für Millimeter werden Knochen freigelegt, ganz vorsichtig mit Pinsel und Spachtel. 8 Meter breit und mehrere hundert Meter lang ist die Grabungsstelle am Dorfrand von Kasekow. Viele Knochen, ganze Skelette, kleine und mittelgroße Steine sind zum Vorschein gekommen. Grabungsleiter Finn Schreiber steht vor einem der uralten Gräber aus der Jungsteinzeit vor etwa 5000 Jahren.
Die meisten dieser Gräber haben keine Beigaben außer dem einfachen Skelett. Aber wir haben auch eine Bestattung dabei gehabt, die einen Steindolch dabei hatte und eine weitere hatte eine Steinaxt dabei.
Die Menschen wurden damals in der sogenannten Hockerbestattung beigesetzt, das heißt mit angezogenen Armen und Beinen. Außerdem liegen die Skelette in Steinkisten, das sind Feldsteine, die den Gräbern eine gewisse Form geben. Seit August haben Archäologen und Grabungshelfer mehr als 10 Gräber freigelegt. Alles ist inzwischen kartiert und die ersten Knochen werden von der Anthropologin Bettina Jungklaus geborgen.
Und wir haben hier festgestellt, dass die männlichen Personen immer mit dem Kopf nach Süden liegen. Und wir haben bisher eine weibliche Bestattung, da liegt der Kopf in die andere Richtung, nach Norden. Und dann haben wir noch ein Kind gefunden und sonst überwiegend Männer.
Und dann gibt es noch eine geheimnisvolle Steinansammlung, die Grabungsleiter Finn Schreiber beschäftigt. Die Steine liegen wie ein Band im Halbkreis um die Grabungsstelle.
Das Interessante ist, dass dieses Steinpflaster nur sehr wenige Zentimeter unter der Oberfläche tatsächlich liegt. Wir können uns noch nicht so ganz erklären, was es damit auf sich hat. Möglicherweise liegen hier drunter weitere Bestattungen.
Mit geomagnetischen Untersuchungen konnten sie feststellen, dass die Steinkonzentrationen sich weiter fortsetzen. Diese Bereiche dürfen die Archäologen momentan nicht weiter untersuchen.
RBB-Reporter Ricardo Wittig über bemerkenswerte Funde aus der Jungsteinzeit in Kasekow, ganz im Nordosten Brandenburgs.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sotke. Ein Instagram-Kanal über die größte Stadt in der Niederlausitz geht gerade viral in den sozialen Medien. Die junge Ukrainerin Diana Jukimets liebt ihre neue Heimat Cottbus und sie teilt ihre Eindrücke jeden Tag mit ihren über 2500 Followern.
Hallo zusammen, Cottbus heute. Ich möchte zeigen, Herz des Cottbus Altmarkt. So wunderbar Herbst in diesem Jahr. Was denkst du? Schreib mir in diese Fenster.
Auf ihrem Instagram-Kanal mit dem Namen Cottbus heute erkundet sie Orte und Menschen und wirft dabei einen ganz neuen Blick auf Cottbus. 120 Videos hat Diana Jukimets bisher gepostet. Jeden Tag entdeckt sie Neues in der Stadt, die mittlerweile ihr zweites Zuhause geworden ist.
Menschen in Cottbus sind so nett. Und mein Instagram-Kanal ist als Dankeschön für Cottbus und Deutschland. Das ist schade, dass viele Leute wissen nicht, dass Cottbus ist so schön, grün und wunderbar Stadt.
Für die 27-Jährige, die Geologie in Kiew studiert hat, ist es ihre erste Erfahrung als Bloggerin. Auf die Idee brachte sie eine Freundin, als ihre Sehnsucht nach ihrem Heimatland und ihrer Familie immer größer wurde. Der Blog gab ihr Kraft und Mut.
Ich hatte keine großen Erwartungen für diese Blogs und ich posten und dann 100 Abonnenten, 200 Abonnenten, so viele positive Nachrichten. Leute haben mir geschrieben, dass wir brauchen diese Kanäle. Das ist sehr interessant für uns. Wir wohnen in Cottbus 10, 20 Jahren und wir wissen nicht, dass Cottbus ist so schön.
Für ihr nächstes Instagram-Video sammelt Diana Eindrücke von Einheimischen.
Was denken Sie, warum Touristen müssen in Cottbus kommen?
Oh, warum? Branitzer Park?
Ja, wollte ich gerade sagen, der Park höchstens, Branitzer Park. Der ist sehr, sehr schön. Was gibt's sonst mehr? Das ist ja der aber das ist ja weiter weg.
Ja, ne?
Da fallen der neuen Cottbusserin schon mehr Orte ein. Als sie vor 2,5 Jahren gemeinsam mit ihrem Freund Flo, war Berlin ihre erste Station. Dort waren die Behörden überlastet und so kam sie nach Cottbus, eher unfreiwillig.
Erstes Jahr in Deutschland, in Cottbus, war sehr schwierig für mich, für alle Ukrainer, weil Sprache, neue Leute, neue Mentalität, neue Wohnung und Ich hatte keine Freunde.
Inzwischen hat sie viele Freunde und viele Instagram-Follower. Der Austausch im Netz ist wichtig. So hat Jana auch vor 2 Monaten ihren Social-Media-Job bei Migrando gefunden. Das ist eine Rechtsanwaltskanzlei für Ausländerrecht. Ihr Chef Fabian Graske folgte ihr auf Social Media.
Sie erzählt über Cottbus, sie erzählt positiv über Cottbus. Das, was leider viele Cottbuser nicht machen, macht sie. Das hat mich beeindruckt, das hat mich inspiriert. Dann haben wir sie ein paar Mal angeschrieben und heute ist sie da.
Der Blog hat Jana eine neue Lebensperspektive eröffnet. Sie will in Cottbus bleiben und noch mehr Follower gewinnen. Aber ihr größter Wunsch?
Mein größter Wunsch ist das Ende dieses schrecklichen Krieg in der Ukraine. Das ist mein einer Wunsch.
Und bis der hoffentlich in Erfüllung geht, postet sie weiter die schönsten Seiten ihres neuen Zuhauses, Cottbus.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen, aus dem ARD-Studio Warschau. Mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.